Jetzt kommen wir zu Vers 2. Und zwar zu den Entsprechungen zu. Dies die Geburten Noahs. Noah war ein gerechter und redlicher Mann in seinen Geschlechtern. Mit Gott wandelte Noah für sich. Durch die Geburten Noahs wird die Beschreibung der Umbildung einer neuen Kirche bezeichnet. Noah, ein gerechter und redlicher Mann in seinen Geschlechtern, bedeutet, er war so beschaffen, dass er mit Liebtätigkeit begabt werden konnte. Man muss vielleicht zu gerecht und redlich auch wieder was sagen. Gerecht, also ich tue zum Beispiel Gutes aus einem gewissen Gerechtigkeitsgefühl heraus. Also meinetwegen, wir haben hier alle Hunger und ich habe jetzt hier Kekse und ich habe irgendwie das Bedürfnis, jedem was zu geben. Ich käme jetzt nicht auf den Gedanken, alles nun selber aufzuessen. Ich meine, das ist jetzt nur ein dummes Beispiel, aber nur um deutlich zu machen, was ist Gerechtigkeit, was ist ein Gerechtigkeitsgefühl? Man hat also das Gefühl, was wäre gerecht? Also dann redlich, ich tue das Gute, weil ich weiß, dass es sich eben gehört. Es ist redlich, ich bin redlich, ich habe auch eine gute Erziehung. Also das heißt, das könnte man sich vielleicht unter redlich vorstellen. Und deshalb heißt es hier ja eben auch, gerecht bezieht sich auf das Gute der Liebtätigkeit, redlich auf das Wahre. Ich habe das gelernt, was redlich ist. Und auf das Wahre der Liebtätigkeit. Geschlechter haben eine Beziehung auf den Glauben, das ist klar. Die Geschlechterfolge bedeutet immer oder ist immer die Entsprechung für die Entwicklung eines Lehrsystems in der Heiligen Schrift. Geschlechter haben eine Beziehung auf den Glauben und wandelte mit Gott bedeutet hier die Lehre des Glaubens. Wandelte mit Gott, die Lehre haben wir ja von ihm. Also, es wird hier im Allgemeinen beschrieben, wie der Mensch dieser Kirche beschaffen war. Nicht, dass er schon so war, denn im Folgenden ist die Rede von seiner Bildung, sondern wie er werden konnte. Nämlich, dass er durch Erkenntnisse des Glaubens begabt werden konnte mit Liebtätigkeit und so aus Nächstenliebe handeln und aus dem Guten erkennen, was wahr ist. Daher geht gerecht, also gut, voraus und redlich, also wahr, folgt nach. Darum heißt es ja eben, Noah war ein gerechter und redlicher Mann. Also wir sehen hier schon, dass diese Vorträge, wo es um die Entsprechungen biblischer Texte geht, schon auch so ein bisschen holprig ist, nicht? Also es ist auch schon anstrengend, sich das so etwas klar zu machen, aber es ist auch schon sehr wichtig, weil wenn wir jetzt die Bibel lesen und ein Gefühl dafür bekommen, was steckt hinter den Buchstaben? Was ist eigentlich gemeint und was hat es mit uns zu tun? Denn genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist genau der Weg unserer Wiedergeburt, genau der Weg unserer Erlösung und Errettung. Liebtätigkeit ist die Liebe gegen den Nächsten und die Barmherzigkeit und ist ein niedrigerer Grad jener Liebe, welche die älteste Kirche hatte, welche die Liebe zum Herrn war, also die Gottesliebe. So sank denn die Liebe herab und wurde äußerlicher und ist zu nennen Liebtätigkeit, Nächstenliebe, Gutgesinntheit, Caritas und so weiter. Aber wenn es jetzt heißt, die sinkt herab und so, dann klingt das natürlich so, das ist ja gar nicht viel. Man muss immer bedenken, dass ein Engel im dritten Himmel, der in der Gottesliebe ist, natürlich im höchsten Grad auch in der Nächstenliebe und auch in der natürlichen Liebe ist. Das heißt, er umfasst alles, aber ausgehend von der Gottesliebe. Und das ist auch etwas, was auch für uns etwas Zentrales sein sollte, dass wir Gott über alles lieben und den Nächsten wie uns selbst. Und jetzt kommen wir zu Vers 3. Entsprechungen zu: Und es zeugte Noah drei Söhne, Schem, Ham und Japhet. Dass Noah drei Söhne zeugte, bedeutet, dass von daher drei Gattungen von Lehren entstanden seien, die bezeichnet werden durch Schem, Ham und Japhet. Grundsätzlich ist zu sagen, wie der Wille, so ist der Verstand. Auch das natürlich wichtig. Oder auch das Verständnis. Grundsätzlich ist zu sagen, wie der Wille, so ist der Verstand oder das Verständnis beschaffen. Bei den Uralten der ältesten Kirche war der Wille zum Guten vorhanden, weil eine innere Liebe zum Herrn bestand und infolgedessen, also eine innere Liebe zum Herrn bestand und infolgedessen ein inneres Verständnis des Wahren, das heißt, sie hatten einen Verstand, der das Wahre aufnehmen und verstehen konnte. Ich meine, das sagt sich hier so ganz logisch, einfach. Aber natürlich in all dem, was so gesagt wird, steckt unglaublich viel dahinter. Und deshalb muss man doch noch ein Wort dazu sagen. Hier heißt es also, grundsätzlich ist zu sagen, wie der Wille, so ist der Verstand oder das Verständnis beschaffen. Das heißt, das, was ich will, drückt sich auch in meinen Gedanken aus. Das heißt, das, was ich wirklich will, nicht das, was heute ja möglich ist, was ich jetzt nur so tue, als ob, sondern das, was ich wirklich will, das denke ich auch. Und von daher ist Wille und Verstand oder auch Verständnis etwas sehr Enges. Und bei den Uralten der ältesten Kirche war der Wille, eigentlich heißt es des Guten, war der Wille des Guten vorhanden. Das heißt, es ist, wie wir vorhin schon gesagt haben, ein Geschenk Gottes gewesen an diese damalige Menschheit. Der Wille des Guten, der einfach fest da war. Der Wille des Guten, es war ein Teil dieser Menschheit. Der Wille des Guten. Also nicht nur der Wille zum Guten, das heißt, dass man etwas Gutes tun will, sondern sie waren der Wille des Guten aus dem Herrn, weil eine innere Liebe zum Herrn bestand, aber nicht so eine Liebe, wie wir sie uns heute so sehr mühsam über die Lehre sozusagen in unser Herz hineinzwängen, sondern eine Liebe, die gewissermaßen einfach angelegt war. Es ist eben genau die Liebe eines ganz kleinen Kindes zu den Eltern auf Augenhöhe. Wenn die Kinder größer werden, ist die Liebe zu den Eltern ja nicht mehr auf Augenhöhe, weil sie erkennen, dass Gott weit über ihnen steht. Aber damals war eben die Liebe auf Augenhöhe sozusagen. Das heißt nicht, dass sie nicht gehorsam waren und all diese Dinge, die natürlich unbedingt notwendig waren, sondern und demütig und all sowas, sondern und nicht auch einen freien Willen hatten, ich meine jetzt die Uralten, aber dass die ganze Anlage dieser Menschheit war eine ganz enge zu Gott hin. Und sie haben alles von ihm wie die Muttermilch sozusagen eingegossen bekommen. Und deshalb hatten sie ein unmittelbares Verständnis des Wahren und haben auch erkannt, was wahr ist, und haben es gelernt, dann durch ihr Leben auf der Erde zu differenzieren und umzusetzen auf ihr Leben und sind ja dadurch auch dann abgedriftet im Laufe der vielen Generationenfolge und hatten eben den Verstand, das Wahre aufnehmen zu können und zu verstehen. Ich meine, warum ich das jetzt so ausführlich sage, ist, um ein Gefühl zu geben, dass es damals eben was anderes war, als es heute ist. Aber heute ist es natürlich auch eine sehr gute Sache, weil es ein Weg ist, zurückzukehren. Und durch den Tod Jesu am Kreuz hat er uns ja auch die Brücke geschlagen zum Jenseits und also zu den Himmeln und hat uns erlöst und so weiter. Also das heißt, Niemand ist verloren. Aber dieser Verstand der damaligen Menschen ging bei ihrer späteren Nachkommenschaft, wie ja schon gesagt, ganz mit dem Willen zum Guten zugrunde oder mit dem Willen des Guten zugrunde. Ein vernünftig wahres und ein natürlich Gutes blieb bei denen, ein vernünftig wahres und ein natürlich Gutes blieb bei denen, die Noah genannt werden. Daher sie auch wiedergeboren werden konnten. Also auch wir haben Vernunft und natürlich Gutes, das ist uns geblieben. Und auch gerade die Vernunft und der freie Wille ist das, was uns zu Menschen macht und wo der Herr an uns arbeiten kann und uns auch eben erlösen kann. Und jetzt kommen wir schon zum vierten Vers. Und zwar Vers 4, Entsprechungen zu. Und Gott sprach zu Noah, das Ende alles Fleisches ist gekommen vor mich. Weil erfüllt ist die Erde mit Gewalttat von ihren Angesichten. Und siehe, ich verderbe sie mit der Erde. Also wir wissen ja schon, um was es geht, um die Sündflut und so weiter. Wir kommen dann ja in den späteren Vorträgen ja dann auf die Sündflut im Einzelnen und so weiter und dann auch auf das, wie die neue Kirche sich dann auch entwickelt hat und so, also die neue, alte Kirche sozusagen. Aber hier ist quasi diese Umbruchssituation in diesem ersten Vortrag. Also hier jetzt die Entsprechungen. Gott sprach, bedeutet, dass es so gewesen ist. Das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, bedeutet, dass das Menschengeschlecht notwendig zugrunde gehen musste. Weil erfüllt ist die Erde mit Gewalttat, bedeutet, dass kein Wille des Guten mehr da sei. Oder man könnte auch sagen, oder aufgebaut werden konnte. Siehe, ich will sie verderben mit der Erde, bedeutet, dass das Menschengeschlecht mit der Kirche zugrunde gehen werde. Die Sache verhält sich so. Kein Mensch hat von sich aus ein Verständnis des Wahren oder einen Willen des Guten, nicht einmal die von der ältesten Kirche. Aber wenn Menschen himmlisch werden, so scheint es, als ob sie ein Verständnis des Wahren und einen Willen zum Guten hätten. Aber es ist einzig und allein des Herrn, was sie auch wissen, anerkennen und inne werden, wie dies auch bei den Engeln der Fall ist. Wer nicht weiß, dass er Leben nur aus dem Herrn hat, kann auch kein Verständnis des Wahren und keinen Willen des Guten haben. Bei jeglichem Menschen und bei jeglichem Engel, auch den himmlischen, ist sein eigenes nur Eigenliebe. Das heißt, das, was der Mensch als eigenes bezeichnet, das bin ich oder Ego oder was auch immer, das ist immer Eigen- und Weltliebe. Und von daher ist es der Gegenpol zu Gott oder zu Gottes und Nächstenliebe. Und von daher ist es das, was hier halt bei Swedenborg immer und immer wieder deutlich gemacht wird, so wie ja eigentlich die ganze Heilige Schrift nichts anderes ist als ein Buch der Seele, also ein Buch der Wiedergeburt des Menschen, des damaligen und des heutigen Menschen und der Kämpfe des Herrn und der Kämpfe Gottes um die Seele des Menschen. Und das wird hier im Einzelnen erklärt. Aber so wie der Mensch und der Engel vervollkommnet werden kann, so wird er infolge der göttlichen Barmherzigkeit des Herrn vervollkommnet und empfängt gleichsam ein Verständnis des Wahren und einen Willen des Guten. Aber dass er es selbst hätte, ist bloß nur Schein. Das heißt, es ist ein Geschenk Gottes, wie es eben auch die Uralten bekommen hatten, aber eben noch nicht die Reife hatten, es zu behalten und von daher nur eine gewisse Zeit auf dieser Erde sein konnten. während wir heutigen durch diese neue Konstruktion, so könnte man es auch sagen, immer wieder vervollkommnet werden können, also wiedergeboren und immer wieder erlöst durch den Herrn und so weiter. Also das heißt, das Menschengeschlecht kann immer wieder zurückgeführt werden. Vervollkommnet kann jeglicher Mensch werden und folglich dies Geschenk der Barmherzigkeit des Herrn empfangen, je nach den Tatwirklichkeiten des Lebens eines jeden nach Maßgabe seines von den Eltern eingepflanzten Erbwesen. Ein ziemlich abstrakter Satz, da ist eine ganze Menge drinnen in diesem Satz. Vervollkommnet kann jeglicher Mensch werden und folglich dieses Geschenk der Barmherzigkeit des Herrn empfangen, soweit klar, je nach den Tatwirklichkeiten des Lebens, also je nachdem, wer gelebt hat, wie er sich entwickelt hat, ob er in der Eigen- und Weltliebe mehr oder weniger geblieben, verharrt ist und noch vieles darauf gesetzt hat. Das ist die Tatwirklichkeit seines Lebens. Oder, und hier heißt es, eines jeden nach Maßgabe seines von den Eltern eingepflanzten Erbwesen. Das heißt, jeder Mensch kommt mit einer gewissen Disposition, mit Schwächen, könnte man auch sagen, schon zur Erde. Und je nachdem, wie sein Leben dann eben abläuft, ob er, es wird ja alles getan von seinen Engeln, also vom Herrn, und über die Engel und Geistwesen, aber auch über höllische Einflüsse, sodass er zwischen Gut und Böse erkennen und entscheiden kann. Das heißt, aufgrund dessen, dass er mit bestimmten Dispositionen kommt, kann er das entweder ablegen und verbessern, oder er kann es eben auch wirklich dann erst richtig sozusagen weiterentwickeln und dann immer weitergeben und leider eben dann auch seinen eigenen Kindern wieder. Und heute ist man irgendwie so weit, das hat mich sehr interessiert, dass man auch vieles genetisch nachweisen kann. Nicht nur rein krankheitsmäßig, sondern auch Dinge wie zum Beispiel Traumata und so weiter. Und dann eben, würde ich sagen, eben auch solche Dinge könnte man, wenn man noch ein Stück weiter ist, auch genetisch nachweisen, wo bestimmte Schwächen der Eltern und Voreltern und so weiter bei den Kindern schon vorhanden sind. Nur nehme ich an, dass der Herr nicht zulässt, dass man es wirklich nachweisen kann, weil sonst könnte man ja die Kinder schon aussortieren und aussieben, wenn man feststellt, sie haben bestimmte Eigenschaften, die unerwünscht sind. Und von daher wollen wir mal hoffen, dass das nicht geschieht.